ist er irgendwie ein bisschen sonderbar. Und nach der Untersuchung sagt er, ich möchte gern eine Magnetresonanzuntersuchung von deinem Herzen haben, und gibt eine Überweisung, und dann bist du mal sehr beunruhigt. Gehst natürlich dorthin, machst das und bist gespannt, wie der Befund aussieht. Der kommt ein paar Tage später, der Arzt ruft dich an, lässt dich anrufen, klar, aber oder ruft dich selber an und sagt, bitte kommen Sie, wir müssen dringend einen Termin machen. Du kommst hin, bist noch mehr fertig und hörst, ja, der Befund sagt, du hast einen lebensbedrohlichen Herzfehler. Wie geht's dir, wenn er dir das eröffnet, der Hausarzt? Um einen solchen geht es heute im Text, wenn auch in einem etwas anderen, erweiterten Sinn, aber schauen wir uns den Text jetzt an. Danke. Lesen wir ihn durch. Wer seine Bibel hat, bitte auch gerne dort oder sonst eben hier. Blendest du ihn bitte schon ein. Danke. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist falsch. Nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen, ihre Götzenbilder zertrümmern. Dann werden sie bekennen müssen, wir haben keinen König mehr, weil wir den Herrn nicht fürchteten. Und ein König, was kann der uns helfen? Leere Worte reden, falsche Eide schwören, Bündnisse schließen, so dass das Gericht aufsprost wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Und das Kalb von Bet-Aven wird den Einwohnern von Samaria bange sein. Ja, seine Bevölkerung trauert darum. Und seine Götzenpriester zittern seinetwegen, wegen seiner Herrlichkeit, weil sie von innen weggeführt wird. Ja, es selbst wird von nach Assyrien gebracht als Tribut für den König Jareb. Scham erfasst Ephraim und Israel muss sich seines Rates schämen. Samarias König fährt dahin wie ein zerbrochener Zweig, der auf der Wasserfläche schwimmt. So werden die Höhen von Aven, die Sünde Israels, verwüstet. Dornen und Disteln werden auf ihren Altären wachsen. Da werden sie zu den Bergen sagen, bedeckt uns, und zu den Hügeln, fallt über uns. Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel. Dort sind sie stehen geblieben. Sollte sie nun nicht auch in Gibea der Krieg erreichen, der gegen die frevelhaften Kinder geführt wird? Ich will sie züchtigen nach Herzenslust, und es sollen Völker gegen sie versammelt werden zur Züchtigung für ihre zweifache Schuld. Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die gerne drischt. Aber ich fahre über ihren schönen Hals. Ich will Ephraim anspannen. Juda soll pflügen, Jakob soll ecken. Sät euch Gerechtigkeit. Erntet nach dem Maß der Gnade. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen. Weil du dich auf deine Wege und die Menge deiner Helden verlassen hast, so soll sich Kriegslärm gegen deine Bevölkerung erheben und alle deine Festungen sollen zerstört werden, wie Schalman Bet-Arbel zerstörte am Tag des Kampfes und die Mutter samt den Kindern zu Boden streckte. Dasselbe Geschick bringt Bethel über euch um eurer großen Bosheit willen. Beim Anbruch des Morgenrots wird der König Israels völlig vertilgt sein. Der Titel wird euch jetzt ein wenig überraschen, aber nicht angesichts dessen, was wir heute schon gehört haben im Vorfeld. Also auch jetzt von meinem Gedankenbeispiel. Natürlich meine ich jetzt nicht das Organ. Ich hoffe, ihr habt alle ein gesundes Herz. Und selbst wenn es Probleme gibt, es ist in der Hand des Herrn. Bevor ich jetzt genau darauf mehr eingehe, möchte ich versuchen, den Text, den wir jetzt gelesen haben, der durchaus wieder sehr herausfordernd ist, eigentlich nur kurz so von der Gliederung her anzuschauen, dass wir ein bisschen mehr uns denken können, was damit gemeint ist, um dann auf einen Punkt einzugehen, der eben dieses Herz betrifft. Ja, Also der Grund für den lebensbedrohlichen Herzfehler des Volkes, mehr und mehr Wohlstand. Was machen sie damit? Sie danken nicht dem Herrn, sondern sie machen ihre Götzen nur schöner. Den Götzendienst, der wird noch mehr betrieben. Die Diagnose Gottes, ein glattes Herz, ein falsches Herz, ein zerteiltes Herz, da gibt es verschiedene Übersetzungen. Und die Behandlung davon ist Büßen. Und die erste Maßnahme, sozusagen die Sofortmaßnahme, Zerstörung der Götzenaltäre und der Götzenbilder. Ja, und eigentlich alles, was wir bisher schon gelesen haben im Buch Hosea, soll ja das Volk aufwecken und dorthin führen, zu dieser Buße, zu dieser Umkehr. Und auch heute soll das, was Hosea hier vorhersagt, über das, was sie durchleben werden, wenn sie nicht umkehren, und sie sind nicht umgekehrt, das hat sie nicht wirklich, es hat sie schon, sie spüren es, es wird ihnen gesagt. Diese ganze, diese erste Maßnahme führt eben zu einem Schuldbekenntnis, zu einem oberflächlichen. Aber die Gleichgültigkeit gegenüber dem Verlust des Königs kommt dann gleich darauf. Und die Auswirkungen der Behandlung, da haben wir vorher gelesen, bangen, trauern, zittern, schämen. Aber warum? Sie schämen sich nicht um ihrer Schuld willen, sondern sie trauern um ihre Götzen. Ihren Götzen, der weggeführt werden wird. Ja, es gibt immer noch keine Umkehr, keine Schulderkenntnis. Und deswegen kommt die zweite Maßnahme, nämlich dieser Krieg, bei dem hier auf Gibea wieder Bezug genommen wird, wo wir letzten Sonntag schon gehört haben und wo wir im Richterbuch über dieses so dunkle Kapitel nachlesen können, wo eben in dieser Stadt Benjamins diese Vergewaltigung geschah, der Bürgerkrieg, der folgte und der aber nicht, wo aber keine Schuld wirklich gesühnt wurde. Sie sind stehen geblieben dabei und die eigentlich Schuldigen sind nicht bestraft worden. Ja, und die, auch das ist wirkungslos geblieben, diese Ankündigung von Krieg. Erneuter Aufruf. Jetzt wechselt das Bild dann zu einem landwirtschaftlichen Bild, das sie alle gut kannten, nämlich pflügen, ecken, säen, ernten. Und das, was hier zu pflügen ist, das ist ihr hartes, glattes Herz. Aber auch das zeigt keine Wirkung. Der Aufruf zur Umkehr und das, was ihnen damit geschenkt werden würde, ja, sie nehmen es nicht an. Nämlich die seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Im Gegenteil, sie werden jetzt auch darauf aufmerksam gemacht, wie das sich angefühlt hat bis jetzt, nämlich ihre Gesetzlosigkeit, die sie gepflügt haben, die hat ihnen nur Unheil gebracht. Und sie haben Frucht der Falschheit gegessen. Und alles das führt zu zur unausweichlichen Zerstörung des ganzen Nordreiches. Und ja, wie wir wissen, existiert es dann nicht mehr, nachdem die Assyrer alle weggeführt haben, die Götzenbilder zerstört haben. Und dort wachsen Dornen und Disteln. Keine Umkehr, trotz wiederholter Warnung, Aufruf. Es ist erstaunlich, wie geduldig Gott ist. Aber das ist unser Glück und unsere Freude, dass das damals schon so gnädig war, dass das heute ist. Ja, zur Diagnose. Sie haben ein glattes Herz, ein falsches Herz. Ich will einmal wieder in Erinnerung rufen. Also für die, für viele von uns, die wir es schon kennen, und für diejenigen, die das noch nicht wissen, umso besser, für die soll es vielleicht auch klar im Raum stehen. Gott allein ist gut und absolut heilig. Er hat uns geschaffen als moralische Wesen mit eigenem Willen und in seinem Bild ihm ähnlich. Er hat uns Verantwortung für diese Erde übertragen, die wir nur gut wahrnehmen können, wenn wir unser Herz bei ihm, wie wir heute schon gehört haben, angedockt haben, in inniger persönlicher Beziehung mit ihm leben. Und seitdem Adam und Eva diese Misstrauenserklärung und vor allem auch Handlung gemacht haben gegenüber Gott, nämlich der Lüge geglaubt haben, hat Gott wirklich gesagt. Also seit dem sogenannten Sündenfall glaubt der Mensch nicht mehr von Natur des Herzens aus, dass Gott wirklich gut ist. Keiner glaubt das. Und damit sind alle von dieser persönlichen Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, getrennt. Und damit sind wir in einer aussichtslosen Lage. Wir können von uns aus nicht gut sein. Wir können die Beziehung von uns aus nicht wiederherstellen. Wir haben aber sehr wohl noch dieses moralische Bewusstsein. Wir können diese Dinge wahrnehmen und werten. Und Gott sagt über unser Herz, und darum auch jetzt vielleicht vom Eingangsbeispiel her, das soll hier auch ein bisschen schon zum Ausdruck kommen, sagt über unser Herz, das seit dem Sündenfall so aussieht, in Jeremia 17,9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Gottes Befund über unser Herz. Der Wortsinn ist hier natürlich weiter gefasst als das Organ, wie schon gesagt. Und es geht hier von dem, eigentlich in der Bedeutung um unser ganzes Inneres, um Geist, Neigung, Mut, Entschlossenheit, Verstand und so weiter. Und damit sind wir eben vom Organ des Herzens zur Realität hineingenommen, von Gott in diese Diagnose. Und natürlich, wo es eine Diagnose gibt, ist gut, wenn es auch eine Behandlung gibt, die hilft, die uns rettet von diesem todbringenden, tödlichen Herzfehler. Ja, und dazu brauchen wir den besten Kardiologen, den es gibt. Natürlich Gott selber, also diesen Herzspezialisten. Und zum Glück ist genau er das, der sich auch darum kümmert. Und bevor wir jetzt das weiter anschauen, kurz zu dem Wort büßen. Das hat natürlich mehrere Bedeutungen, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Büßen, wenn ich das höre, tue ich es lieber gleich in irgendeine Schublade. Und ja, das kenne ich schon, passt schon. Aber eigentlich ist es eine Behandlungsmethode, die einzige Behandlungsmethode, die uns hilft. Natürlich kennen wir das alles schon, die wir jetzt den Herrn schon kennen, aber ich sage das ja nicht nur für die, die ihn schon kennen. Und sonst ist es einfach eine Erinnerung. Also, Büßen hat mehrere Ebenen, wie man sieht, und das Ziel ist Sinnesänderung und Umkehr. Es geht darum, Schuld, die eben aus dieser Trennung von Gott nicht nur entstanden ist, sondern in unserem Handeln daraus, mit diesem Herzen, das wir haben, entsteht, zu bereuen, Strafe auf sich zu nehmen, von Strafe getroffen zu werden. Und das ist sozusagen jetzt nur mal dieser Hintergrund, mit dem wir da jetzt weiterschauen. Und im Hosea haben wir jetzt schon ganz viel gelesen von diesen, wie das Volk von Hurerei haben wir gelesen, jetzt von Götzendienst haben wir gehört. Da kann schnell passieren, dass wir das lesen, unbewusst von oben herab auf das Volk schauen. Die sind so schlecht. Dazu gibt es ein Wort, das uns davor bewahren soll. Das steht in Römer Kapitel 2, gleich am Anfang. Und ich möchte euch die vier Verse vorlesen. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche soll das verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Auch in der Bedeutung Herzensumkehr zu sehen. Also diese Behandlungsmethode gilt auch für uns, für unser todkrankes Herz. Und Gott selbst will uns darin durchleiten. In Güte, Langmut und Geduld, weil er uns liebt. Und uns nicht dabei belassen will. Uns nicht der logischen Folge überlassen will, nämlich dem Tod, der ewigen Trennung von ihm. Und da gibt es eben das Problem der Strafe. Wie wir bei dieser Bedeutung des Wortes gesehen haben, ist Strafe unvermeidlich. Und wenn man im Alten Testament in diesem Gesetz für das Volk Israel nachschauen, was da alles notwendig ist, und es ist immer Blut, das fließen muss für die Schuld, für die Sünde. Und der Schuldig gewordene musste dort bei einem Sündopfer, bei einem Schuldopfer, seine Hand auf den Kopf des Tieres stützen und währenddessen wurde das Tier getötet. Und das Blut ist geflossen für seine Schuld. Und das hat aber nicht die Beziehung wiederherstellen können, sondern es war ein Bedecken der Schuld, ein Bedecken der Sünde. Und es musste immer wieder mit dem Sündigen immer wieder ein Opfer gebracht werden. Ja, wir kennen die Lösung, die meisten von uns, die Gott dafür hat und können in Römer 3 lesen, Römer 3, die Verse 21 bis 26, wer es aufschlagen will. Ich mache bewusst jetzt nicht alles auf der Wand hier, sondern ich möchte einfach damit erreichen, dass ihr einfach nur aufs Zuhören konzentrieren könnt. Also dort lesen wir in Römer 3, wer aufschlagen möchte, Vers 21. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, haben wir heute auch schon mehrfach gehört. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Soweit der Text. Die Grundlage ist also für Heilung, für Rettung, der Glaube an Jesus Christus. Wenn wir denken, Abraham wurde das schon zugesagt. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Zeitlich gesehen weit vorher, bevor Jesus gekommen ist. Aber wie wir gelesen haben, Gott hat unter Beweis gestellt, dass er gerecht handelte, also die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Abraham hat auch von diesem Werk Jesu profitiert. Und warum Buße da so wichtig ist, das kommt hier irgendwie gar nicht vor in dem Text. Dann nur zur Erinnerung, in Matthäus 4,17 können wir lesen, das Erste, was Jesus gepredigt hat, also öffentlich begann zu lehren, nachdem aus der Wüste nach seinen 40 Tagen der Versuchung zurückgekommen ist, und auch Johannes der Täufer zuvor schon, hat er von da an begann, Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ohne diese Behandlungsmethode, zu der Jesus hier aufruft, ja, gibt es keine Rettung. Und Buße tun, wie Jesus das hier meint, ist genau diese Abfolge in dieser Mehrschichtigkeit der Bedeutung, nämlich dass wir unsere Schuld erkennen und im Glauben das annehmen, was Jesus für uns getan hat, nämlich die Strafe für uns getragen hat. Er, das Opferlamm Gottes. Und dann auch wirklich umkehren, nicht mehr weiterlaufen wie bisher mit unserem falschen Herzen, weil Gott es ist, der uns dann was Neues gibt. Er macht den, der zu ihm umkehrt, im Glauben an Jesus, neu. Da können wir nachlesen, zum Beispiel in 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das macht Gott. Er gibt ein neues Herz, wie wir auch in Ezekiel nachlesen können, 36, 26. Und ein solcher Mensch wird Kind Gottes. Ein völlig neuer Status. Hier und vor allem gilt das für die Ewigkeit. Das ist uns, glaube ich, nicht immer so klar. Aber genau dieses und das ganze Wort Gottes brauchen wir, seine Kinder, immer wieder zur Erinnerung an die von Gott in Christus schon gewirkte Änderung, für die Erneuerung des Herzens, zur Stärkung unseres Glaubens an den lebendigen Gott. Er hat es erneuert. An uns liegt es, so zu leben, wie er uns schon gemacht hat. Dieser Status, in den er den Gläubigen in Christus versetzt hat, nämlich ein Kind Gottes zu sein und damit Geschwister untereinander, der soll an uns erkennbar sein, vor allem durch die Liebe untereinander. Jetzt ist es aber nicht so ganz einfach und jeden Tag so, wie wir alle wissen, obwohl wir neu sind. Wir tragen diesen Leib mit uns herum und all das, was da von dort kommt, an Einflüssen und vor allem sind wir in einer Welt, die voller Götzen ist. Das ist auch heute so. Das war nicht nur damals beim Volk Israel so, sondern bei uns. Ich denke, wir können es eins zu eins übertragen. Und wir kennen alle den Druck in der Gesellschaft, in dieser Gesellschaft des Wohlstandes zu leben. Das, was wir haben, die meisten von uns haben genug, wird uns von den Werbebotschaften der Medien als Maßstab irgendwie suggeriert. Und der Maßstab ist immer zu kurz. Klar, muss er ja sein. Sonst haben wir ja nicht keinen Ansporn, was Neues zu wollen. Ja, und es beginnt der Kampf um diese Erfüllung aus dem, was uns versprochen und vor Augen gestellt wird. Und schnell werden Gegenstände, Bilder, Filme, Menschen, Idole, Vorbilder, große, zum Wichtigsten, zu Götzen, die uns eine oft nur sehr kurzlebige Herrlichkeit, wie wir es auch gelesen haben, dass wie das Kalb Herrlichkeit war für die Menschen damals im Nordreich Israel, eine Herrlichkeit erleben lassen, die so ein bisschen aufblitzt und bald wieder von einem neuen Götzen abgelöst wird. Natürlich ist dieses Wort Herrlichkeit hier nicht einmal ein wirklicher Abglanz von dem, was uns erwartet beim Herrn. Und ja, auch wir, die wir vom Herrn neu gemacht sind in Christus, sind in unserer Außenwirkung, wenn ich an mich denke, nicht immer so klar unterscheidbar von solchen, die den Herrn nicht kennen. Umso dringender brauchen wir dieses Wort, brauchen wir diese Vertiefung der Beziehung mit dem Herrn und vor allem braucht die Welt um uns herum, die Menschen um uns herum brauchen dieses Wort und brauchen auch diese Botschaft von dieser einzigartigen und so wohltuenden und wirklich rettenden Behandlungsmethode. Dummerweise ist dieses Wort immer negativ besetzt irgendwie in dieser Welt. Aber vielleicht hilft uns das heute, das ein bisschen positiver zu sehen. Es ist die Methode, die Gott anwendet für den Sohn, den er liebt. Wie wir aus Sprüche 4 gehört haben, auch letzten Sonntag. Es ist die Methode, die uns Leben in Ewigkeit bringt. Es liegt an uns, uns behandeln zu lassen, hinzugehen zum Herzspezialisten, dem Einzigen, der helfen kann. Und dann habe ich die Frage irgendwie so formuliert, gibt es eine alternative Behandlungsmethode für meinen Herzfehler? Also wir haben schon gelesen und wir wissen, dass es keinen anderen gibt. Aber beim Volk Israel, da waren es die Götzen, die in ihren Herzen zur Herrlichkeit wurden. Und allein die Ankündigung der Schmerzen und erst recht die tatsächliche, das Kommen von Krieg, Zerstörung, hat nichts geholfen. Und das Erstaunliche ist, der Mensch mit seinem kranken Herzen kann das. Und wir kennen das, denke ich, alle. Alles und alle anderen daran schuld sein lassen, auch Gott, nur um nicht die Schuld der eigenen Abwendung von Gott anschauen zu müssen oder zugeben zu müssen. Was das Volk Israel betrifft, so wissen wir, dass es noch viele Tage dauert, dass mit Jesu Kommen auch viele, von denen wir lesen können in der Apostelgeschichte und in den Briefen, umgekehrt sind aus den Juden. Aber ganz, ganz viele noch in der Zerstreuung sind, wie wir auch schon in Kapitel 3 gelesen haben, ohne König sind, ohne Priester, ohne Opfer. Das, was Gott ihnen gesagt hat, dass sie viele Tage dort sein werden in der Zerstreuung und erst dann, am Ende der Tage, werden sie umkehren. Dann werden aber alle, die dann noch leben aus dem Volk Israel, alle umkehren. Der Überrest, das ist eine für mich so erstaunliche Prophetie. Das können wir übrigens wissen, wir können davon ausgehen, dass es auch damals, als sie dann von den Assyrern weggeführt wurden, solche unter ihnen waren, die dem Herrn noch treu waren, die sich nicht gebeugt haben vor Baal oder dem Kalb. Weil wenn wir denken an die ein paar Könige vorher, wo Ahab und Isabel da regiert haben, und der Elia diesen Wettkampf am Berg Karmel da mit den Baalspriestern gehabt hat, ja, und er ist dann davongelaufen, weil die Isabel geschworen hat, sie lässt ihn ermorden. Und er dann von Gott angesprochen wird, nachdem er weit gelaufen ist und fertig ist. Und er sagt, ich allein bin übrig. So quasi, was soll das Ganze jetzt? Und Gott sagt, ich habe mir 7000 bewahrt, die ihr Herz nicht gebeugt haben vor Baal. Er hat es nicht gewusst. Wir wissen es jetzt auch nicht, wie viele es waren damals. Aber einen Überrest gibt es. Und vor allem gibt es auch den dann am Ende der Tage. Ja, und wir? Wie steht es mit uns? An die Gemeinde in Laodicea, also eines von diesen Sendschreiben, wo wir übrigens, ich glaube im Herbst dann dazu was, also eine Predigtserie haben werden. Aber hier schreibt Johannes auftragsgemäß, weil Jesus ihn beauftragt, an die Gemeinde in Laodicea, weil sie dort lauwarm waren, wie er es bezeichnet. Also weder heiß noch kalt. Da schreibt in Offenbarung 3,19 und ich habe hier die NGÜ-Übersetzung. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Das sagt er zu Christen und das sagt auch zu uns. Dort, wo Gleichgültigkeit ist, braucht es auch für uns Umkehr. Also es gibt keine alternative Behandlungsmethode. Auch wenn wir ein neues Herz haben, haben wir immer noch das Thema, dass wir sündigen. Wir haben einen freien Willen, wir können sündigen. Natürlich sollen wir nicht. Aber eines ist klar, wir wissen, zum Beispiel aus dem 1. Johannesbrief, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt jede Ungerechtigkeit. Ist das nicht wunderbar? Er ist gnädig und treu seinem Volk bis zum Ende der Tage, obwohl die so untreu sind, so, ja, aber auch wir so immer wieder sündigen. Aber er ist treu. Ja, allein die Umkehr zum Schöpfer und die Vertiefung dieser vertrauensvollen Beziehung, die er ja wiederhergestellt hat für den, der an Christus glaubt, in Christus wiederhergestellt hat und ihm in Ehrfurcht begegnet, die ist, durch die wir gerettet werden. Und wenn du diesen lebendigen Gott, von dem wir heute so viel gehört haben, noch nicht kennst, dann verachte nicht seinen Reichtum an, wie wir gelesen haben in Römer 2, Vers 4, an Geduld, Güte und Langmut, die er auch dir entgegenbringt. Auch er will dich genauso heilen, dein Herz zur Umkehr zu Jesus führen, zu seinem Sohn. Und für alle, die wir Kinder sind, Kinder Gottes, durch unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, die in Beziehung mit ihm leben, habe ich zum Abschluss dieses Wort von ihm. Das steht in Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen.